NDR Info Forum Zeitgeschichte.
Namen, damit hat es eine sehr geheimnisvolle Bewandtnis. Ich bin mir nie ganz klar darüber geworden, ob der Name sich nach dem Kinde formt oder ob sich das Kind verändert, um zu dem Namen zu passen.
Eine schöne, etwas rätselhafte Bemerkung des amerikanischen Autors John Steinbeck. Und um Namen wird es in dieser Sendung auch gehen, genauer gesagt um Namensmoden und zum Beispiel die Frage, warum die Namen der Urgroßelterngeneration alle wieder höchst beliebt sind, von Martha und Emma bis zu Konrad und Emil. Und damit willkommen zum Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Zuerst aber ein Schwerpunkt darüber, wie auch heute, gut 75 Jahre nach dem Ende der Hitlerzeit, die Erinnerung lebendig bleibt. Zum einen stellen wir das große Archiv in Bad Arolsen in Hessen vor. Dort finden sich Informationen zu sage und schreibe 17 Millionen Opfern der Nazi-Diktatur. Zum anderen, jetzt gleich zu Beginn, wollen wir uns dem Thema auf eine ganz persönliche Weise nähern, über Geschichten, die in den einzelnen Familien weitererzählt werden oder auch, das werden wir gleich hören, nicht weitererzählt werden und die trotzdem auf einmal lebendig werden. Und dies nicht nur in Deutschland.
Als ich ungefähr 10 Jahre alt war, das war in der zweiten Hälfte der 80er Jahre, gab mein Großvater ein Interview im belgischen Radio. Er wurde als Zeitzeuge zur NS-Zeit befragt. Und wir, die ganze Familie, wir alle hatten uns im Wohnzimmer versammelt und hörten meinem Großvater zu. Eine Stunde lang. Was hatte er während der NS-Zeit erlebt? Warum wurde er verhaftet und in ein KZ deportiert? Wie konnte er da überleben? Diese Details zu hören, das war für uns alle schockierend.
Denn bis dahin kannte die Familie nur die Eckdaten dieser Geschichte des belgischen Widerstandskämpfers Roger Vivet. Roger Vivet wird im April 1944 von der Gestapo in Belgien als Widerstandskämpfer verhaftet. Nach Lageraufenthalten in Belgien landet er im September 1944 im KZ Neuengamme bei Hamburg. Im Außenlager Bremen-Blumenthal muss er U-Boot-Teile herstellen, überlebt den Todesmarsch in die Lübecker Bucht und die Bombardierung der dort liegenden Häftlingsschiffe. Am 3. Mai 1945 wird er befreit und kann in seine Heimat zurückkehren. In der Familie sprach Roger Vivet nicht über diese Zeit. Vermutlich, um sich emotional zu schützen, meint sein Enkel Christoph van Mierop. Aber wohl auch als Reaktion auf die Skepsis, die der überlebende KZ-Häftling direkt nach seiner Rückkehr im Mai 1945 erleben musste.
In the beginning he had spoken to people when he came back.
Am Anfang, als er zurückkam, da wurden die Überlebenden wie Helden gefeiert. Alle kamen, brachten Blumen und fragten, wie geht es dir? War es schlimm? Haben sie euch geschlagen? Mein Großvater wog damals noch 37 Kilo mit seinen 24 Jahren. Es war offensichtlich, dass er eine schlimme Zeit hinter sich hatte. Aber als er von den Grausamkeiten und dem Terror der Nazis in den Lagern erzählte, da hatte er den Eindruck, dass ihm nicht geglaubt wurde. Also beschloss er, darüber nicht mehr zu sprechen.
Und so blieb es jahrzehntelang. Selbst seine Kinder, darunter auch die Mutter von Christoph van Mierop, kannten die Verfolgungsgeschichte bis zum Radiointerview nur in groben Zügen. Und auch danach wurde in der Familie nicht darüber gesprochen. Erst als der Enkel Christoph während seines Geschichtsstudiums einen Familienstammbaum recherchieren sollte, zum Großvater ging und ihn befragte, wurden Haft und Verfolgung zum Bestandteil der Familiengeschichte. 70 Jahre nach Kriegsende, im Jahr 2015, beschließt Christoph deshalb, die Orte in Deutschland zu besuchen, an denen sein Großvater gelitten hat.
Purpose was visiting the places and it's over.
Die Absicht war, die Orte zu besichtigen und fertig. Aber dann änderte sich alles. Ich lernte engagierte Historikerinnen und Historiker kennen. Die erzählt mir viel über die Lebens- und Arbeitsbedingungen in dem Außenlager, in dem mein Großvater schuften musste. Und ein paar Monate später haben sie mich eingeladen zur Eröffnung einer Gedenkstätte, die sie in Bremen-Blumenthal eingerichtet hatten. Und meine Frau sagte zu mir, du willst zu einer Eröffnung fahren? 600 Kilometer entfernt? Und dann guckte sie mir in die Augen und sagte, ja, du wirst dahin fahren.
Seither recherchiert Christoph die Geschichte seiner Familie. und arbeite darüber hinaus in der Vereinigung der überlebenden Häftlinge und ihrer Nachkommen mit, der Amicale Internationale KZ Neuengamme. Schon sehr bald werden keine Zeitzeugen mehr leben. Deshalb sei es die Aufgabe seiner und der kommenden Generationen, die Erinnerung an diese ungeheuren Verbrechen wachzuhalten. Das ist auch die Überzeugung von Martine Letterie. Die niederländische Kinderbuchautorin ist die Enkelin eines niederländischen Kommunisten, der von den Nationalsozialisten als politischer Häftling nach Neuengamme verschleppt worden war.
Mein Vater hat mir die Geschichte erzählt und zuerst nur gesagt, er sei Widerstandskämpfer. Und eigentlich hat er, denke ich, selber auch später verstanden, wie es wirklich war, dass er als Kommunisten verhaftet wurde. Er hat schon ein bisschen Widerstand geleistet, aber es war noch sehr früh, 1941, und er hat Flugblätter verbreitet.
Nach dem Angriff auf die Sowjetunion im Sommer 1941 verhaftet die Gestapo in den Niederlanden über 600 vermeintliche oder tatsächliche Kommunisten, deportiert sie in Konzentrationslager. Einer davon ist Martinus Letterie. Er wird die Strapazen der Haft nicht überleben und im Februar 1942 im KZ Neuengamme an Fleckfieber sterben. Martine trägt nicht nur den Namen des Großvaters, sie spürt auch den Auftrag, sich zu engagieren gegen faschistisches Gedankengut, gegen die Ausgrenzung und Verfolgung von Menschen.
Ich denke, ich bin ein Vaterskind. Ich habe gesehen, was es mit meinem Vater getan hat, aber auch meine Großmutter. Und ich habe das Bild und trage seinen Namen. Also das sind alle Sachen, denke ich, die das beeinflussen.
Und das Thema lässt die Schriftstellerin nicht mehr los.
Ich schreibe immer noch über den Nationalsozialismus für Kinder, seit 10 Jahren schon, und viele Bücher. Und jedes Mal sage ich, ja, jetzt mal ein anderes Thema. Aber es kommt wieder und wieder und mein neues Buch auch wieder. Und ich denke, das ist deswegen, weil ich auch gerne möchte, dass Kinder diese Geschichten kennenlernen. Und ich hoffe eigentlich, dass sie bessere Erwachsene werden.
Mit ihren Büchern möchte Martine Letterie bewirken, dass in den Familien nicht nur über die NS-Zeit, über die Weitergabe von Traumata gesprochen wird, sondern auch über Populismus und Rechtsradikalismus. Das sei entscheidend, um die Grundlagen der Demokratie zu stärken. Das sieht auch Rasmus Rahn so. Der junge Mann, 1992 geboren, vertritt die Urenkelgeneration.
Das ist auch so mein Appell, dass man dann in der eigenen Geschichte nachforscht, in der eigenen Familiengeschichte, weil man dann auch anfängt, einen Zugang zu finden zu dem Thema auf einer ganz anderen Ebene. Eben auch nicht mit Schuld, sondern eben mit Verantwortung zu übernehmen, sich mit der eigenen Vergangenheit oder mit der eigenen Familiengeschichte auseinanderzusetzen.
Rasmus Rahn beunruhigt, dass in seiner Generation viele von einem Schlussstrich sprechen, weil sie meinen, sie hätten mit dem Nationalsozialismus und den Verbrechen nichts zu tun. Das sieht er anders. Die Auseinandersetzung damit erlaube es, aus der Geschichte zu lernen.
Unser Geschichtslehrer hat damals einfach versucht, auch einen regionalen Bezug herzustellen zu dem Thema und hat uns eben von dieser Geschichte erzählt, die dann in Friedrichstadt passiert ist. Nämlich, dass die dortige jüdische Gemeinde in die Synagoge eingesperrt wurde und dann die SS mit Handgranaten reingeschmissen hat. Als ich das dann meinem Großvater erzählt habe, sagte er so, ach ja, doch, das weiß ich, das war mein Onkel. Und da starte ich dann erstmal, weil ich dachte, am Anfang sind das alles so ganz abstrakte Zahlen und so abstrakte Größen und man fühlt sich gar nicht so persönlich betroffen. Und auf einmal stellt man fest, oh, dann ist er doch persönlich betroffen in der eigenen Familie.
Die Hitlerzeit und wie sich die Enkel oder sogar Urenkel dafür interessieren, das war ein Beitrag von Daniela Remus. Einen riesigen Datenbestand gibt es in Bad Arolsen schon seit Jahrzehnten, seit nämlich in der kleinen hessischen Stadt der sogenannte internationale Suchdienst seinen Sitz hatte, mit Dokumenten zu Millionen Opfern der Hitlerdiktatur. Dieser Suchdienst war anfangs im Grunde nur eine private Anlaufadresse, inzwischen aber hat er sich für die Forschung geöffnet und hat auch einen neuen Namen, Arolsen Archives. Gehen wir doch mal rein.
Das ist sozusagen das originale KZ-Dokument aus Flossenbürg, eben mit der entsprechenden Angabe hier oben, ja, Reichsdeutsch, Zigeunerin, asozial.
Henning Borggräfe, Leiter der Forschungs- und Bildungsabteilung der Arolsen Archives, deutet auf die grüne Häftlingskarte von Rosa Mettbach. Die Informationssammlung zeigt das Dokument in einer Ausstellung im Zentrum von Bad Arolsen. Nach dem Krieg stellte die ehemalige KZ-Insassin einen Antrag auf Entschädigung. Das lehnte die zuständige Behörde ab, wegen Rosa Mettbachs Klassifizierung als Zigeunerin.
Und das war sozusagen kategorisch das Argument für die Entschädigungsbehörde, sie aus der Entschädigung auszuschließen, weil man der Auffassung war, dass das Handeln gegen sie eben rechtmäßiges polizeiliches Handeln gewesen sei.
Erzählt Henning Borggräfe von den Arolsen Archives. Die Einrichtung verhalf durch ihre Auskünfte hunderttausenden Regimeopfern zu einer Entschädigung. Aber es gab eben auch viele, die wie Rosa Mettbach kalt abgewiesen wurden.
Die knallharte Zitation aus den KZ-Dokumenten war das Ausschlagskriterium in diesen Fällen.
Und geliefert wurde es aus Arolsen, obwohl die Nazis die Häftlingskategorien oft willkürlich wählten.
Und wenn wir vielleicht hier rüber gehen.
In Arolsen wirft man einen durchaus selbstkritischen Blick auf die eigene Geschichte. Daneben steht über viele Jahrzehnte eine große Leistung. Das Archiv begann als internationaler Suchdienst oder in der englischsprachigen Abkürzung ITS für International Tracing Service. Erst 2019 benannte es sich in Arolsen Archives um. Bis heute steht es unter der Aufsicht eines internationalen Ausschusses, dem neben der Bundesrepublik 10 weitere Staaten angehören. Gründer des Suchdienstes waren die Alliierten. Kurz nach dem Krieg lag die nordhessische Kleinstadt Bad Arolsen verkehrsgünstig, fast in der Mitte zwischen den alliierten Besatzungszonen. Hierhin brachten die Siegermächte, anfangs auch die Sowjetunion, alle Dokumente zu NS-Opfern, derer sie habhaft werden konnten, zum Beispiel aus den Konzentrationslagern. So hatten Angehörige eine Anlaufstelle, um Erkundigungen über verschollene Verwandte einzuholen.
Aber man war sehr schnell damit konfrontiert, dass es zu vielen Menschen keinerlei schriftliche Informationen gibt,
erzählt Henning Borggräfe.
Und deswegen bediente man sich in der Frühphase auch Techniken des Mass Tracing, wie es damals hieß, also tatsächlich einer systematischen Suche über das Radio und über Tageszeitungen.
This is the third broadcast made on behalf of 45 allied children.
Eine Sendung der BBC vom August 1946.
I call Kutch, Selma Kutch, who may be living in London.
Gesucht wird Selma Kutch im Namen ihrer 16-jährigen Cousine Hela Bergmann. Diese wurde in Polen geboren und im Alter von 12 Jahren von ihrer Familie getrennt.
Her father, mother, sister and brother were sent to Treblinka extermination camp.
Suchanfragen wie diese, aber auch die Originaldokumente aus Konzentrationslagern, bewahrt das Archiv zurzeit in einer großen klimatisierten Lagerhalle etwas außerhalb von Bad Arolsen auf. Der Historiker Giora Zwilling, Referatsleiter für die Archiverschließung, hat Dokumente zu einem der vermissten Kinder herausgesucht, die schließlich gefunden werden konnten.
Im Grunde genommen haben wir hier also zu Burgenthal, also das hat tatsächlich drei unterschiedliche Akten.
Der jüdische Junge Thomas Burgenthal überstand als 10-Jähriger den Todesmarsch aus Auschwitz ins KZ Sachsenhausen. Die Nazis hatten ihn von seiner aus Göttingen stammenden Mutter getrennt. Auch sie überlebte die Gräuel in einem Arbeitskommando des KZ Ravensbrück. Nach der Befreiung begann sie die Suche nach ihrem Sohn. Wie aus den Akten in Arolsen hervorgeht, wurde Thomas erst im Oktober 1946 in einem polnischen Waisenhaus gefunden.
Recorded among these vast document files are the way stations of my father's suffering during the Holocaust.
2012 sprach Thomas Burgenthal auf einer Veranstaltung des Arolsen Archivs über das Schicksal seines Vaters. Dass dieser im KZ Buchenwald gestorben ist, hat Thomas Burgenthal erst Jahrzehnte später erfahren, durch eine eigene Anfrage in Bad Arolsen. Da blickte er bereits auf ein Berufsleben als Juraprofessor in den USA und als Richter an verschiedenen internationalen Gerichten zurück.
This is my father's only memorial. There are no others.
Das hier ist der einzige Gedenkort für meinen Vater. Es gibt keinen anderen. Nicht einmal ein Grab, wo meine Familie und ich unseren Respekt und unsere Liebe für einen Mann bekunden könnten, der alleine deshalb sterben musste, weil ein mörderisches Regime verfügte, dass er kein Recht zu leben hatte.
Ein mörderisches Regime decreed that he had no right to live.
Archivmitarbeiter Giora Zwilling zieht aus einer der Burgenthal-Akten im Arolsen-Archiv den Brief einer jüdischen Hilfsorganisation heraus.
Wo eigentlich berichtet wird, dass Thomas Burgenthal, der damals in Otwotz klebte, ein Telegramm bekommen hat und erfahren hat, dass seine Mutter lebt.
Geschrieben in nüchternem Amtsenglisch.
Aber wenn man das liest, also es musste tatsächlich eines der wichtigsten Momente in seinem Leben sein. Also es ist schon sehr beeindruckend.
Eine solche Erfahrung können seit einigen Monaten auch alle Interessierten machen, die sich bei den Arolsen Archives registrieren und Namen von NS-Verfolgten im Online-Archiv eingeben. So tauchen schnell alle Dokumente zu dieser Person auf, die das Archiv im Bestand hat. Im Januar startete das Projekt unter dem Titel »Jeder Name zählt« an einigen hessischen Schulen, berichtet Anke Münster, in Bad Arolsen für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.
Das ist tatsächlich über diese Dokumente, die in den Konzentrationslagern erstellt wurden, eine Möglichkeit, die Jugendlichen sehr präsent macht, was dort eigentlich passiert ist. Wenn man zum Beispiel sieht, es sind Leute aus der eigenen Stadt, es sind Menschen, die genau in meinem Alter sind, die dann in das Konzentrationslager kamen und aus welchem Grund kamen sie dahin, dass man aktiv sich mit diesen Sachen auseinandersetzt.
Das lange nur schwer zugängliche Archiv in Bad Arolsen öffnet also seine Türen ein weiteres Stück. Während immer mehr Zeitzeugen sterben, will die Einrichtung so die Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen lebendig halten.
Klaas Christoffersen und Norbert Zeeb über die Dokumentation von NS-Verfolgung in Bad Arolsen. In der Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Es ist ein immergrünes Thema. Namensmoden, also die Frage, warum bestimmte Vornamen auf einmal beliebt sind und andere Namen fast völlig verschwinden und vielleicht doch plötzlich wieder als schick und aktuell gelten. Wenn man sich über die Jahrzehnte die Liste der beliebtesten Vornamen anschaut, kann man ja einen schönen Eindruck von diesen Wellenbewegungen bekommen. Was aber steckt dahinter? Machen wir doch mal einen kleinen kulturgeschichtlichen Streifzug.
Mandy, ein Welthit aus den 1970ern. Das Lied über eine großherzige junge Frau wurde gesungen von Interpreten wie Barry Manilow, Helmut Lotti und Karel Gott. Für diejenigen Kinder, die infolge des Ohrwurms von ihren Eltern den Namen Mandy bekamen, war das für ihre Lebensperspektive aber weniger hitverdächtig.
Es gibt Vorurteile gegenüber Namen, vor allen Dingen aus dem englischsprachigen Raum. Da wird davon ausgegangen, dass diese Personen mit englischsprachigen Namen aus dem bildungsfernen Bereich stammen, aus sozial schwächeren Familien.
Gabriele Rodriguez ist Fachberaterin am Namenskundlichen Zentrum der Universität Leipzig. Dort hat man sich in den letzten Jahren intensiv mit der Wahrnehmung von Vornamen beschäftigt. Fazit: Wer einen türkischen oder arabischen Namen hat, der hat Nachteile. Aber auch englische Namen wie Peggy, Mandy oder Ronny, wie sie besonders in der ehemaligen DDR verbreitet waren, können den Betroffenen das Leben schwer machen.
Das ist gekoppelt mit den Vorurteilen gegenüber Ostdeutschen, die es immer noch gibt. Und das legt man dann auf Personen mit solchen Namen.
Kevin sei kein Name, sondern eine Diagnose, hatte im Jahr 2009 eine Grundschullehrerin sarkastisch behauptet.
Ich habe ein schreckliches Gefühl. Hast du abgeschlossen?
Ja.
Dabei ist Kevin eigentlich der Filmname eines besonders gewitzten und mutigen kleinen Jungen.
Kevin!
Eigenschaften, die den deutschen Kevins im echten Leben eher nicht zugeschrieben werden.
In der Regel werden Kinder mit englischsprachigen Namen als verhaltensauffällig, als weniger intelligent eingeschätzt. Und zum Beispiel Kinder mit solchen Namen wie Katharina oder Charlotte oder Maximilian eher intelligent und sympathischer.
Eine Einschätzung, die sich bei der Jobbewerbung, der Wohnungssuche und selbst in Partnerbörsen fortsetzt.
Da werden zum Beispiel Profile mit den Namen Kevin und Chantal weniger häufig angeklickt als Profile mit Katharina, Sophia, Alexander.
Dabei, sagt die Sprachwissenschaftlerin Gabriele Rodriguez, waren englischsprachige Namen in der Ex-DDR eher ein Zeichen von besonderer Bildung der Eltern.
Weil sie auch zeigen konnten, wir können Englisch, weil das war ja nicht typisch, dass alle Englisch in den Schulen gelernt haben. Erste Fremdsprache war Russisch. Und die Kinder, die dann in weiterführende Schulen gegangen sind, durften dann auch Englisch und Französisch lernen.
Gerade gebildete Menschen waren schon immer auf der Suche nach ausgefallenen Namen. Man besann sich auf Namen aus der Renaissance wie Paul und Dorothea und auf Namen aus der Bibel. Heilige wie Johannes, Elisabeth und Katharina waren Namensgeber der Bürgerkinder.
Und es waren auch immer die gebildeten Leute, zum Beispiel im 16., 17. Jahrhundert, die sich zurückbesannen, also Namen aus dem Römischen Reich, aus dem Lateinischen, aus dem Griechischen wieder neu belebten.
Mit der Frage, ob Namen den Lebensweg eines Menschen mitbestimmen, haben sich schon die griechischen Philosophen beschäftigt.
Lege deinem Kind einen Namen zu, der es in seinen eigenen Augen ehrt,
empfahl Pythagoras im 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Und knapp 2000 Jahre später philosophierte der Schriftsteller John Steinbeck:
Namen, damit hat es eine sehr geheimnisvolle Bewandtnis. Ich bin mir nie ganz klar darüber geworden, ob der Name sich nach dem Kinde formt oder ob sich das Kind verändert, um zu dem Namen zu passen.
Die ärmeren Menschen begnügten sich jahrhundertelang mit Kurzformen, berichtet Gabriele Rodriguez.
Das Bürgertum hat die Tochter Barbara genannt und Bedienstete, da hießen dann die Töchter Bärbel.
Christa und Heinz schufteten in der Küche oder auf dem Kartoffelacker. Christiane und Heinrich durften eine höhere Lehranstalt besuchen. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg änderte sich die Namensgebung einschneidend. Von einer sogenannten gebundenen Namensgebung zu einer ungebundenen. Heilige und Vorväter spielten bei der Namensgebung kaum noch eine Rolle. An ihre Stelle traten Namen von Filmstars und Popgrößen.
Also die Familientradition ist weggebrochen. Viele Menschen sind aus der Kirche ausgetreten. Und es erfolgte eine Öffnung, was den Vornamenbestand anging. Man konnte plötzlich auf Namen aus der ganzen Welt zugreifen.
Der Wunsch von Menschen nach Individualität ist gewachsen. Entsprechend suchen Eltern auch für ihren Nachwuchs ausgefallene Namen. In jedem Jahr werden heute in Deutschland 1000 Namen neu eingetragen. Dazu zählen auch neue Schreibvarianten oder Doppelnamen. Aber Maximilian, Alexander, Charlotte und Katharina sind immer noch ganz oben.
Das sind sogenannte zeitlose Namen, die schon über Jahrhunderte im deutschen Raum zu finden sind. Die haben also eine lange Tradition.
Die Konjunktur dieser traditionellen Namen wechsle etwa alle 100 Jahre. Die zwischenzeitlich unmodern gewordenen Namen von Großeltern oder Urgroßeltern erlebten nach 100 Jahren wieder eine Renaissance.
Friedrich, Emma, Ida, ein sehr modern klingender Name für Mädchen, auch unter den 20 beliebtesten weiblichen Vornamen zu finden. Und keiner weiß, dass das ein alter germanischer Name ist, der schon über 1000 Jahre alt ist.
Seit der Jahrtausendwende, so Gabriele Rodriguez, könne man aber eine neue Entwicklung beobachten, eine Rückbesinnung auf die Familie und deren Namen.
Deshalb kamen dann solche Namen wie Karl, Friedrich, Leopold, Ludwig, Richard, Franz, Oskar ganz stark wieder auf. Und wir haben es oft so, wenn bestimmte männliche Namen populär sind, dass dann die weiblichen Formen nachziehen. Also Friedrich kam auf, später dann die Frieda oder Paul und die Paula.
So drehen sich die Namensmoden letztlich über die Jahrhunderte immer weiter im Kreis. Und daran ändern auch die Kevins und Mandys nichts.
Ob sie einem wirklich fehlt, das lassen wir mal dahingestellt. Soweit Ursula Storost über Namensmoden im Lauf der Zeiten. Und so viel auch für heute im Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info.